dann hat er mir von sich aus erzählt, dass er einen französischen Künstler kennt. Und dann hat er mir Crow gezeigt, also unseren Crow. Und ich habe sein Weltbild zerstört, als ich ihm gesagt habe, er ist Deutsch. Er wollte mir das erst eine Viertelstunde nicht glauben.
Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge des WHZ Campus Cast. Diese Woche zum Thema Auslandssemester mit Studierenden der WHZ. Aber bevor es losgeht, kommen wir natürlich erstmal zu den News und Dates. Es werden Unterstützer gesucht für die Kneipenrallye. Wenn du also Bock hast, die Kneipenrallye mitzuorganisieren und den Abend für die Erstis unvergesslich zu machen, kommt am Montag, also heute, ab 21 Uhr ins 013. Dann ist die Sozialberatung des STUV in Zwickau wieder besetzt und ihr könnt nun wieder persönliche Sozialberatung bei Frau Christlein in Anspruch nehmen. Die Öffnungszeiten sind 9 bis 12 Uhr am Dienstag und 13 bis 17 Uhr am Donnerstag. Das war's diese Woche mit den News, kommen wir nun zu den Dates. Am Dienstag ab 21 Uhr Spring Break im Collage, am Mittwoch ist Feiertag, am Donnerstag ab 21 Uhr ist Rollout Racing Team im 013, am Freitag ab 21 Uhr ist Maifest im 013 und Samstag 21 Uhr ist Maifest 02 im 013. Das war's mit den News und Dates und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge.
Herzlich willkommen wieder beim WHZ Campus Cast. Diese Woche haben wir wieder über Teams Gäste eingeladen, weil unsere Gäste sich nicht in Deutschland befinden, die sind im Ausland diese Woche. Denn wir sprechen mit unterschiedlichen Leuten, die sich gerade im Auslandsstudium befinden. Und ich würde vorschlagen, dass die Gäste sich gerne vorstellen.
Ich bin Sophie, ich studiere im vierten Semester Gesundheitsmanagement und ich bin zurzeit in Liberec in der Tschechischen Republik.
Hallo, ich bin Sam, ich studiere im sechsten Semester Languages and Business Administration mit dem Schwerpunkt frankophoner Kulturraum, habe im fünften Semester mein Auslandsstudium absolviert in Kanada und befinde mich im Moment in Frankreich, in wunderschönen Granville der Normandie.
Hallo, ich bin Elisabeth, bin ja jetzt auch eigentlich nicht schon zum ersten Mal dabei. Genau, ich studiere Languages and Business Administration im Ibero-Romanischen Raum und das heißt, wir haben zwei Pflicht-Auslandssemester. Einmal das Studium im Ausland und einmal das Praktikum im Ausland. Mit dem Studium bin ich jetzt schon durch. Da war ich das gesamte letzte Semester in Chile, in Santiago de Chile, also auch in der Hauptstadt, wo wir eine Partneruni haben. Wir haben zwei Partnerunis in Chile. Und jetzt gerade bin ich in meinem Praktikum in Madrid und da habe ich jetzt auch schon 4 Monate geschafft. Das heißt, in einem Monat geht es für mich wieder nach Deutschland und dann bin ich fertig. Ja.
Und das ist ja schon cool, weil Sophie zum einen macht das ja freiwillig und du, Sam, du machst das ja, also musst das während des Studiums machen, aber du hast ja auch bewusst das Studium wahrscheinlich auch angefangen, weil du wusstest, genau, dass du ins Ausland gehst. Dennoch ist das ja ein ganz cooler Vergleich und da würde ich erstmal Sophie fragen, wie du halt darauf gekommen bist, weil GPW ist ja jetzt nicht verpflichtend, ins Ausland zu gehen. Wie kam da die Entscheidung?
Ja, genau, also für uns ist es nicht verpflichtend. Ich wollte einfach ein bisschen einen Umgebungswechsel, glaube ich. Normalerweise ist es bei uns, dass wir im fünften Semester die Wahl haben, ob wir entweder ins Praktikum gehen oder ins Auslandssemester. Und letztes Jahr, die Kommilitonen, die hatten das auch im vierten Semester gemacht. Und da hatte ich mit meiner Auslandsverantwortlichen gesprochen und die meinte, warum willst du das hier auch im vierten Semester machen? Da habe ich das quasi vorgezogen und bin auch im vierten gegangen.
Und bei dir, Sam, ist das ganze Jahr verpflichtend? Aber dennoch kannst du ja die Länder auswählen, in die du hingehst. Wie kommt man da auf die Wahl? Französischsprachige Länder, klar, Kanada gibt es natürlich, Frankreich, aber zum Beispiel im afrikanischen Raum gibt es ja auch noch einige Länder, aber sind die da weniger interessant oder wie kommt man da auf die Auswahl?
Also ich würde sagen, das Interesse liegt da bei jedem Studierenden selbst. Für das Auslandsstudium haben wir meistens so eine Liste von Partnerunis. Also man kann, soweit ich weiß, auch als Free Mover agieren und sich irgendeine Universität im frankophonen Kulturraum, also überall, wo Französisch gesprochen wird, aussuchen. Aber die meisten machen das über Partneruniversitäten. Und da war die Universität in Trois-Rivières, da wo ich dann hingegangen bin, in Kanada, auch die einzige, die außerhalb des europäischen Raums lag. Also es gab sehr, sehr viele Universitäten in Frankreich, mit denen auch schon mehrere Jahre jetzt sehr gute Beziehungen bestehen. Und es gab, ich glaube, ein oder zwei Universitäten in Belgien. Und ich dachte mir, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, nach Kanada zu gehen, dann mache ich das natürlich. Und fürs Praktikum wollte ich dann auch einfach wieder zurück nach Europa, auch einfach so aus, ja, aus meinen eigenen Gründen. Aber ich bin trotzdem sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, da Europa zu verlassen und fürs Studium nach Kanada zu gehen.
Eine Frage an euch beide. Das ist ja auch einiges an Vorbereitung, was man da leisten muss. Für Zuhörer wäre es vielleicht interessant, ja, was gehört da alles dazu? Was muss ich alles machen, bevor ich ins Auslandssemester gehe? Was muss ich beachten, finanziell, aber auch organisatorisch, damit das alles dann ganz gut klappt?
Bei mir war es wahrscheinlich nochmal wesentlich einfacher als für Sam, weil ich an sich war ich, glaube ich, auch, ich war wirklich kurz vor knapp, was die Bewerbungen etc. anging. Also die Deadlines waren im Oktober für die Nominierung. Ich glaube, ich habe mich eine Woche vorher wirklich richtig damit beschäftigt. Also das war sehr, sehr, sehr kurzfristig. Und da musste eigentlich bis dahin, also für die Nominierung, musste noch nicht so viel gemacht werden. Du musstest einfach dem International Office sagen, du hast die Universität dir ausgesucht und da möchtest du hin. Dann schreiben die an die Universität eine Mail, dass du quasi nominiert bist. Da muss man ein bisschen was ausfüllen für das Erasmus-Programm. Dann war es das eigentlich auch schon. Also ich habe es mir komplizierter vorgestellt, als es dann war. Musste gar nicht so viel irgendwie an Unterlagen heraussuchen etc. Eine Versicherung abschließen. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Also es war jetzt nichts, wo ich mich dran erinnern kann, was irgendwie ultra viel Aufwand und extra gemacht werden musste, einfach weil es eben innerhalb Europas ein Erasmus-Land war.
War es bei dir komplizierter, Sam, weil du ja auch außerhalb der EU, da gehört ja noch anderes dazu wahrscheinlich, was man beachten muss, oder?
Ja, also bei uns war das mit der Nominierung eigentlich ganz ähnlich, aber wir hatten, na gut, dadurch, dass das auch von unserem Studiengang aus natürlich mit sehr viel Vorbereitung schon verbunden ist, weil ja alle wissen, okay, ihr seid im 5. und im 6. Semester im Ausland, wird das schon teilweise schon im 3. Semester und besonders intensiv im 4. Semester vorbereitet. Man ist da auch ständig in Kontakt mit den Auslandsbeauftragten an der Fakultät, die auch sehr viel selbst schon einfädeln, würde ich sagen. Wie gesagt, mit der Nominierung, da musste ich auch nicht wirklich viel machen, außer meinen Namen in so eine Excel-Tabelle für die Hochschule einzutragen. Und ich würde sagen, es gibt ein Visum, das man beantragen kann oder auch dieses Permis d'études, womit man dann beispielsweise auch auf dem Campus arbeiten kann. Aber dadurch, dass ich wusste, dass ich sowieso ein Stipendium bekomme und dadurch, dass ich unter 6 Monate in Kanada war, konnte ich einfach mich für so einen elektronischen Aufenthaltstitel bewerben und das ist ganz einfach. Da füllt man einfach auf der Website ein Formular aus und bekommt dann, ich glaube, innerhalb von 10 Minuten schon seine Bestätigung per E-Mail. Also das war total einfach und dann wird das im Prinzip automatisch mit dem Pass verbunden, sodass man bei der Einreise einfach nur seinen normalen Reisepass vorzeigt und dann geht das alles ohne Probleme. Ich glaube, das, was am meisten Vorbereitung, auch was die Zeit anbelangt, bedarf, wäre die Wohnungssuche. Ich habe mich ganz, ganz früh, also ich glaube im November 2022 oder so für einen Platz im Wohnheim beworben. Und ich bin erst im August 2023 nach Kanada gekommen. Und trotzdem habe ich keinen Platz im Wohnheim bekommen. Musste deshalb dann privat auf die Suche gehen, was auch etwas schwierig war, weil in der Stadt, in der ich war, eine ziemlich krasse Wohnungsnot herrscht. Für die Studierenden vor allem. Also damit auf jeden Fall sehr, sehr früh anfangen und schauen, dass man von der Seite der Uni vielleicht auch Hilfe annimmt. Weil das Wichtigste, dass man eine Wohnung hat. Und alles andere kommt dann eigentlich so nach und nach.
Was bietet die Uni für Hilfe an? Also ich habe gehört, bei euch gibt es da schon spezielle Vorlesungen zur Vorbereitung oder irgendwas in der Art zumindest. Vorträge, die vorbereitend sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, Sophie, ob du noch vorbereitend irgendwas von der Uni bekommen hast oder du dich irgendwo an irgendwelche Personen wenden konntest.
Also was ich noch dazu sagen könnte zu dem, was Sam gesagt hat, zu der Wohnungssuche. Ich muss gestehen, ich bin wirklich nur auf Universitäten, ich habe mich nur auf Universitäten beworben oder mich informiert, wo auch der Wohnheimplatz schon gesichert war, um mir diesen Hassel zu ersparen, weil ich da auch echt Angst hatte, im Ausland dann noch irgendwie auf dem freien Wohnungsmarkt da zu kämpfen. Da waren nämlich auch einige Unis, die da gesagt haben, okay, wir bieten keine Plätze im Wohnheim an. Also das habe ich dann sein lassen. Dadurch, dass es bei uns ja nicht verpflichtend ist, haben wir keine Vorlesung oder Ähnliches gehabt. Aber unsere Auslandsverantwortliche von unserer Fakultät, die ist wirklich top. Da konnte ich immer, wenn ich irgendwelche Fragen hatte, zu ihr kommen und sie da fragen. Ansonsten ist das trotzdem, glaube ich, alles relativ selbsterklärend. Also das Erasmus-Programm, da ist man wirklich, also da kann, glaube ich, keiner sagen, ich will kein Auslandssemester machen, weil mir das zu kompliziert ist, mich da irgendwie zu bewerben, weil das wirklich alles total easy ist. Das kriegt man wirklich, wenn man da ein bisschen eine Stunde Zeit investiert, kriegt man das easy hin.
Ich würde da gerne noch hinzufügen, also es gibt eine Veranstaltung, die auch des Öfteren vom IO durchgeführt wird, also wozu auch wir aus LBA eingeladen waren, um daran teilzunehmen, aber die konnten uns eben auch keine spezifischen Informationen zu unserem eigenen Auslandsaufenthalt geben, weil es doch eben auch eine sehr besondere Situation ist. Das hat man halt nicht in anderen Studiengängen, dass du wirklich ein komplettes Auslandsjahr verpflichtend hast. Und gerade was Fragen zur Anerkennung von bestimmten Modulen belangt, sollte man sich immer an die Auslandsbeauftragten wenden. Die haben da am meisten Interesse. Aber auf jeden Fall war das IO auch sehr hilfsbereit in dem Maße, wo sie es konnten. Da kann man gerne mal nachfragen, wenn man generelle Fragen hat, aber jetzt nichts Spezifisches für den eigenen Auslandsaufenthalt, denke ich. Wir hatten sowieso eine sehr, sehr gute Beziehungen zu unseren Auslandsbeauftragten, unseren Praktikumsbeauftragten. Was wichtig ist noch zu erwähnen, ist, dass man sich eben wirklich selbst drum kümmern muss und die Informationen suchen muss. Und ich denke auch beispielsweise solche Dokumente wie die Praktikumsordnung, wo genau drin steht, in welchem Unternehmen, in welcher Organisation kann ich ein Praktikum machen, was sind so die Richtlinien. Was muss in den Praktikumsbericht rein und so. Solche Sachen. Zu all diesen Themen existieren schriftliche Dokumente, aber man bekommt relativ selten direkt gesagt, wo sie sich finden. Und dann sucht man eben sehr. Also es wäre schön, wenn man noch so eine Auflistung von wichtigen Dokumenten hätte, die man unterschreiben lassen muss, die man beachten muss, wenn man sich beispielsweise auch fürs Praktikum bewirbt, dass man da einfach nochmal alles so an einem Fleck hat und nicht die komplette Uni-Website nochmal durchforsten muss, um ein kleines Dokument zu finden.
Betrifft dich das auch, Sophie, oder?
Nee, aber ist an sich ein guter Punkt, das alles ein bisschen zentraler zu gestalten, ein bisschen übersichtlicher.
Wie sieht es denn bei euch finanziell aus? Also denkt ihr, das kann sich jeder easy peasy leisten? Also was heißt easy peasy, aber generell, ob sich das jeder leisten könnte und für finanzielle Unterstützung gibt es denn oder was habt ihr denn für finanzielle Unterstützung genommen?
Ich habe über die Erasmus-Förderung meinen Auslandsaufenthalt finanziert. Also ich habe 4 Monate bekomme ich 450 Euro. Ich muss gestehen, also die Lebenserhaltungskosten in Tschechien sind relativ niedrig, also meine Miete ist gering. Ich muss aber gestehen, dass es doch, wenn man dann den Erasmus-Lifestyle quasi so ein bisschen lebt und dann das Wochenende zum Reisen etc. nutzt, 450 Euro doch leider weniger sind, als man zuerst gedacht hätte. Und ich den Tipp, dass ich mich noch fürs Auslands-BAföG bewerben soll, nicht beherzigt habe. Wenn man das noch gemacht hätte, glaube ich, wäre es schon easy peasy. Man kommt über die Runden und man kann das auch alles machen. Das kriegt man schon hin, einfach ein bisschen Spaß am Leben. Durch die Förderung, man kann sich da auch extra nochmal, wenn man quasi Social Top und Social Bottom Up, irgend sowas, noch eine Erasmus-Förderung für Erstakademiker und Kinder aus einkommensschwacheren Familien. Also das sind schon schöne Förderungen, die man da noch nutzen kann, wenn man jetzt sagt, man hat vielleicht nicht unbedingt den familiären Hintergrund, der einem da noch das Geld zuschießen könnte. An sich kann man sich, glaube ich, auch für Stipendien bewerben, gerade so was dann Praktika angeht. Also ich würde sagen, ja, man kann sich es relativ einfach leisten.
Stimme ich dir absolut zu. Ich denke, dass da auch einfach sehr viel mit der Planung und mit der Organisation zu tun hat. Also wenn man sich wirklich frühzeitig um Stipendien, ich weiß tatsächlich nicht genau, wie es mit Auslands-BAföG ist, das habe ich selbst auch nicht beantragt, aber ich kenne viele, die den Weg gegangen sind und die damit auch sehr zufrieden sind, soweit ich weiß. In Kanada war ich mit einem DAAD-Stipendium, also mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst heißt das, glaube ich, der ein, denke ich, doch relativ großzügiges Stipendium gegeben hat. Ich war glücklicherweise von den Studiengebühren in Kanada befreit, aber hätte ich Studiengebühren gehabt, hätte ich bis zu einer bestimmten Grenze die auch noch extra über mein normales Stipendium hinweg noch vom DAAD erstattet bekommen. Von daher gibt es wirklich richtig super gute Stipendien, mit denen man sich es gut leisten kann, im Ausland zu leben und dann eben auch die Zeit dort zu genießen, zu reisen. Natürlich im Maße, also nicht, dass man wirklich jede Woche 500 Kilometer weit wegreist, aber man kann es sich damit, denke ich, schon ganz gut leisten. Und in Europa bietet sich Erasmus absolut an. Das ist super. Und diese Top-Ups, von denen Sophie gesprochen hat, die gibt es beispielsweise auch für nachhaltiges Reisen. Also wenn man beispielsweise mit dem Zug fährt, dann hat man da nochmal eine gewisse Summe, die draufkommt. Genau, für ErstakademikerInnen. Ich glaube auch für bestimmte Einschränkungen, was Mobilität anbelangt. Da gibt es auch noch Top-Ups. Also da sollte man sich auf jeden Fall früh genug schlau machen und sich dann bewerben. Am besten bei so vielen Stipendien wie möglich und dann sehen, womit man am besten durchkommt, um es mal so auszudrücken. Aber ich denke nicht, dass es wirklich daran liegt, dass man aus bestimmten Verhältnissen kommt. Weil wie gesagt, mit den Stipendien kann man sich da ohne irgendwelche Diskriminierung, sagen wir es so, doch sehr gut über Wasser halten und dann eben auch nicht nur überleben, sondern wirklich sehr gut leben und sehr gut auch die Kultur in dem Land erleben, indem man eben auch reisen kann, sich bestimmte Sachen leisten kann. Das ist definitiv möglich.
Und ihr meint ja schon, Auslandssemester ist mega und können wir nur theoretisch jedem empfehlen. Aber gibt es auch Leute oder Charaktere, sage ich mal, wo ihr sagt, da würde ich jetzt kein Auslandssemester empfehlen oder das wäre jetzt ein bisschen unpassend oder sehr schwer für die Person, wenn ich das machen würde?
Ich denke, die Personen, denen ich das nicht empfehlen würde, die wissen von sich selbst, dass sie wahrscheinlich nicht fürs Ausland geeignet sind. Gerade wenn man sehr unselbstständig in einer gewissen Weise ist, also nicht wirklich selbst sich Informationen beschaffen kann oder auch generell ungern alleine reist. Also es gibt viele, die mit FreundInnen ins Ausland gehen, aber man sollte sich nicht darauf verlassen, dass man dann immer mit der Person zusammen ist und immer Hilfe bekommt, wenn man sie gerade braucht. Also man muss wirklich selbst sehr selbstständig sein und sich selbst Hilfe holen können, sich auf natürlich auch auf bestimmte Menschen verlassen, aber eben nicht so, dass man dann seinen ganzen Alltag nach irgendetwas richtet oder nach irgendjemanden richtet, von dem man nicht weiß, ob er wirklich 24/7 für einen da ist. Und auch wenn man eine sehr, sehr starke Verbindung zu seiner Familie hat und zu FreundInnen und sich gar nicht vorstellen kann, alleine zu wohnen, ist es auch sehr schwierig. Also ich habe gemerkt, ich habe zwar in Kanada und jetzt auch vor allem in Frankreich FreundInnen gefunden, bei denen ich mich richtig sicher fühle und wo ich weiß, wenn irgendwas ist, dann kann ich jederzeit zu denen kommen. Aber trotzdem vermisse ich doch die Leute zu Hause sehr. Einfach die Verbindungen, die man so über Jahre hinweg aufgebaut hat. Und wenn man sich gar nicht vorstellen kann, so aus dieser Bubble rauszukommen und was ein komplett neues Umfeld zu haben, dann würde ich das auch nicht empfehlen.
Deswegen kann ich nur empfehlen. Also ich hatte auch die Angst, dass ich dann zu sehr Heimweh bekomme und habe mich deswegen auch extra für die bereits entschieden, weil es nicht so weit entfernt von zu Hause ist und weiß auch, wenn was ist, kann ich immer zurückkommen. War auch über Ostern zu Hause, also ich habe quasi so ein bisschen Auslandssemester light gemacht, ich kann immer zurück, habe nur 4 Stunden wieder nach Hause und wenn man da wirklich ja die Angst hat, das kann ich nicht, man ist trotzdem im Ausland, man hat wirklich ein ganz anderes Leben, ganz andere Umgebung, aber du weißt, du hast immer den Exit-Plan, du kannst wieder nach Hause. Und ich glaube, das war das, was mir wirklich sehr geholfen hat, weil ich auch eher eine sehr unsichere und ein bisschen unselbstständige Person bin. Aber man muss auch sagen, ich merke schon, dass das Auslandssemester einem da doch hilft. Ja, man merkt schon irgendwie eine Verbesserung so bei manchen Sachen.
Man wird definitiv auch selbstständiger und man lernt auch auf jeden Fall, selbst besser klarzukommen, generell im Leben, würde ich so sagen. Aber ich sag mal, wenn da gewisse Startvoraussetzungen nicht da sind, also dass man zum Beispiel, ich habe vor dem Auslandsjahr noch bei meinen Eltern gewohnt, war aber schon relativ selbstständig und trotzdem war es für mich eine echt krasse Umstellung, auch wenn alles gut geklappt hat, aber erstmal so alleine zu wohnen, alleine meinen kompletten Tag zu strukturieren, zu wissen, ist es niemand da, wenn ich nach Hause komme, und das war schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einige gibt, für die das dann so überfordernd ist, dass sie wirklich in eine Situation geraten, wo sie nicht wissen, sollte ich das jetzt noch weitermachen oder breche ich den ganzen Aufenthalt ab? Und um dem eben vorzubeugen, wäre es gut, vorher schon sehr, sehr selbstständig zu sein.
Das stimmt, das ist wirklich. Ich glaube, man muss auch damit leben können, dass wirklich, also die ersten 3 Wochen waren auch für mich trotzdem eine schwere Zeit, weil ich mir so dachte, ich war die Einzige aus Deutschland, hatte niemanden, mit dem ich wenigstens die Sprache sprechen konnte. Und alle waren in Gruppen und ich war so und dachte mir, ich kenne ja gar niemanden. Aber wenn das dann überstanden ist, dann... Und ich glaube, es ist auch gar nicht schlimm, wenn es nichts für einen ist, sollte man vielleicht auch ein Stück weit normalisieren. Man kann es auch abbrechen, da ist es auch kein Problem. Ich habe mir dann auch genügend Erasmus-Berichte durchgelesen, die eben gesagt haben, okay, es war so eine schlimme Zeit für mich, ich habe das abgebrochen, sollte man auch damit ganz normal umgehen. Das ist kein Weltuntergang, du hast es probiert, aber es war nichts für dich und dann ist es eben so.
Da bin ich völlig bei dir, Sophie. Ich muss auch sagen, so diese, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, aber so gewisse Misserfolge oder eben gewisse Herausforderungen, die sich dabei stellen, also auf eine gesunde Art und Weise damit umzugehen und sich einfach zu sagen, ja, es ist so, ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass ich ins Ausland gehe und dann auf einmal alles super klappt, als wäre ich schon 5 Jahre dort und würde die Sprache perfekt sprechen. So, das sind einfach sehr unrealistische Erwartungen, mit denen man da rangehen würde. Ich habe mich auch sehr viel mit KommilitonInnen, die auch in anderen Ländern waren, unterhalten. Und viele haben gesagt, ja, ich bin total froh, hier zu sein, aber es gibt da 1, 2, 3 Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen und damit muss ich halt auch einfach klarkommen. Ich hatte das bei mir selbst auch, dass es so 1 oder 2 Sachen gab, die mich extremst gestört haben, aber ich dachte mir dann, größtenteils ist mein Aufenthalt doch sehr, sehr positiv, größtenteils habe ich echt Spaß und freue mich jeden Tag wieder in diesem Land zu leben und da kann ich eben über diese eine Sache, auch wenn sie mir gerade ganz schön auf den Geist geht, hinwegsehen und das im Prinzip auch wieder total wertschätzen, wenn ich zurück nach Deutschland komme.
Ja, also ihr habt jetzt schon jede Menge davon erzählt, wie euer Auslandsaufenthalt bisher gewesen ist. Was war für euch besonders schön im Ausland? Also was hat besonders Spaß gemacht oder womit hättet ihr gar nicht gerechnet? Und das war halt eine mega coole Erfahrung gewesen.
Also in Chile würde ich das eher auf interessante Erfahrungen begrenzen. Klar gibt es viele schöne Sachen, aber jetzt nichts, wo ich sage, wow, das war so unerwartet so schön. Es hat Erwartungen erfüllt oder in manchen Punkten Erwartungen nicht erfüllt. Aber in Spanien, muss ich sagen, ist es schon wahnsinnig toll, einfach dieser ganze Lifestyle, sage ich jetzt mal. Es ist mehr als so eine Kultur, es ist einfach dieses ganze Denken, Machen, Leben drumherum, das mir sehr, sehr gut gefällt. Aber auch da würde ich jetzt sagen, dass es nicht überraschend gut war, da ich ja jetzt nicht zum ersten Mal in Spanien lebe und daher wusste, worauf ich mich einlasse. Ich habe ja vorher schon mal 10 Monate in Madrid verbracht. Überraschend nichts, aber trotzdem sehr, sehr schön, Leute kennenzulernen, Kulturen kennenzulernen, Sprachen kennenzulernen, zu reisen. Das ganze typische Klischee-Zeug. Aber auch interessant, eine andere Universität kennenzulernen. Also wie machen andere Unis das, festzustellen, dass es im Großen und Ganzen die gleichen Probleme administratorisch in jeder Uni auf der ganzen Welt gibt. In unserem Fall ist es ja, wie gesagt, ein Pflichtpraktikum. Das heißt, alle meine Kommilitonen waren gleichzeitig im Ausland. Und dann verständigt sich man ja natürlich auch untereinander. Und dann weiß ich zwar, wie es bei mir in Chile war, aber habe auch ungefähr einen Blick, was die anderen so in Spanien, Portugal, Mexiko erlebt haben. Hat sich herausgestellt, dass die Unis sich auf der ganzen Welt doch irgendwie alle recht ähnlich sind und Probleme wiederholen.
Ich kann das bestätigen. Ich würde mich dann auch gleich mal anschließen. Ich denke, in Kanada hat mir wirklich die Mentalität der Leute am besten gefallen. Einfach so dieses ruhige, gechillte, aber trotzdem offene. Dass man eben immer wusste, wenn irgendwas ist, wenn die Leute wissen, dass man nicht aus dem Land kommt, dass sie einem Hilfe anbieten, dass sie nicht erst genervt reagieren, sondern wirklich sagen, hey, das ist voll cool, dass du aus Deutschland kommst. Ich kenne die und die Person aus Deutschland und wie ist es denn so für dich? Ist das schwer? Von daher habe ich da auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und ich habe ganz am Ende meines Aufenthalts, leider wirklich ganz am Ende, eine sehr, sehr gute Freundin kennengelernt, mit der ich sehr, sehr gut dann auch connected habe, von der ich sagen würde, also es ist, als würden wir uns schon jahrelang kennen. In Frankreich war es vor allem die Ankunft und einfach, dass ich so gut in alles mit einbezogen wurde. Gut, ich hatte auch vom Praktikum aus viele KollegInnen, die sich dann direkt mit mir in Verbindung gesetzt haben und gemeint haben, wenn du eine Wohnung suchst, keine Sorge, wir machen das alles zusammen, wir helfen dir da, wir sind da, um dir die Stadt zu zeigen. Wenn du mit dem Zug ankommst, können wir dich vom Bahnhof abholen und alles Mögliche. Das war total süß, wie ich da empfangen wurde und ich habe diese menschliche Wärme dann auch einfach auf Arbeit mitbekommen. Bekomme das auch jetzt noch jeden Tag mit. Es ist echt wunderbar. Und in Europa, vor allem jetzt auch in Frankreich, hat es mich einfach gefreut, wieder mit den Öffentlichen reisen zu können. Das war ein großes Manko in Kanada und jetzt sage ich, bin ich doch einen sehr, sehr guten Luxus gewöhnt, was die Zugverbindungen, die die Busverbindungen angeht. Ich freue mich, dass ich jeden Tag zur Arbeit laufen kann, eigentlich alles erlaufen kann, was ich brauche. Und es ist einfach so ein gewisses europäisches, so der europäische Way of Life, den Elisabeth, glaube ich, auch schon beschrieben hat, den man dann so ein bisschen vermisst hat. Und auf der anderen Seite ist es halt wieder was komplett anderes, weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen in Frankreich in komplett anderen kulturellen Mustern denken als in Deutschland.
Ja, ich kann mich auch nur Elisabeth anschließen. Also was sie als die Klischees betitelt hat, das ist wirklich nur, ja, ist wirklich so eingetreten, wie schnell man auch Freunde findet, wie krass schnell man auch einfach total gut befreundet ist, was man vielleicht vorher nicht gedacht hätte, was man alles erlebt. Also die Interkulturalität, der internationale Freundeskreis ist schon mit das Coolste. Und trotzdem, dass man auch merkt, dass man, auch wenn man aus unterschiedlichen Ländern kommt, dass die Probleme und die Gemeinsamkeiten, die man hat, dass das doch eigentlich alles so ein Stück weit dasselbe ist und dass es da keine Grenzen oder keine Abgrenzungen etc. gibt.
Gab es auch Unterschiede für euch, die am Anfang schwierig waren? Also zum Beispiel in Chile bei dir, Elisabeth, oder in Spanien vielleicht weniger, weil du vieles schon kanntest, oder bei Sam in Kanada?
Also bei mir kann ich erstmal sagen, eigentlich kaum. Dadurch, dass es ja gleich das Nachbarland ist, eigentlich alles so, wie es auch aus Deutschland gewohnt war. Also nichts, wo ich gesagt habe, Hilfe, was machen die jetzt hier anders? Es ist, was anders war, ist, was man aus Zwickau nicht gewöhnt ist, dass ich in den Vorlesungen Anwesenheitspflicht habe. Aber das ist nur der universitäre Unterschied, der mich ein bisschen, ja. Jetzt, wo man die Anwesenheitspflicht hat, ist man doch irgendwie gewillter, gelegentlich den Unterricht nicht zu besuchen, als was man in Zwickau ist, wo man es ja nicht muss.
Also ich habe den Unterricht in Kanada immer als sehr partizipativ empfunden. Das hat mich auch sehr an unsere Hochschule in Zwickau erinnert, man eben sehr viel mitmachen konnte, dass man sehr viel auch so Gruppendiskussionen hatte. Was mich überrascht hat, war, wie schnell man sich duzt und welche Leute man duzt. Also es gab, ich glaube, 4 von den 5 Kursen, die ich im Ausland belegt habe, waren Kurse, bei denen die Studierende ihre Dozierenden geduzt haben. Das kannte ich überhaupt nicht aus Deutschland. Das, ja, da war ich ziemlich überrascht. Und ich glaube, ich habe auch bis zum Ende meine Dozierenden immer gesiezt, weil mir das so komisch war, so die mit Vornamen und mit Vornamen anzusprechen und dann zu duzen. Ich muss sagen, auf Arbeit ist das was komplett anderes, weil man so auf einer Ebene ist, so mit seinen KollegInnen, so, das ist total normal, auch, dass ich meine Chefin duze, das war für mich überhaupt kein Problem, aber meine Dozierenden zu duzen in Kanada, das war für mich unmöglich.
Oh ja, das war auch in Chile arg verwirrend, also irgendwie gibt es dort keine Regel, ob man duzt oder siezt, sondern es ist so ein gemischtes Ineinanderübergehen, aber die Professoren untereinander wollen halt trotzdem manchmal mit ihrem Namen angesprochen werden, manchmal sogar mit ihrem Titel, dann hatten wir aber auch einen anderen Professor, der ist regelrecht sauer geworden, wenn wir ihn mit seinem Titel angesprochen haben. Er wollte wirklich immer nur mit dem Vornamen angesprochen werden und nichts anderes. Und dann hast du aber im anderen wieder eine, die findet es respektlos, nur mit dem Titel angesprochen zu werden. Und was in Chile und ich denke auch in vielen anderen spanischsprachigen Ländern sehr üblich ist, ist den Lehrer, was auf Spanisch Professor heißt, nur Profe zu nennen. Und sie rufen sie ihn auch so. Das ist wie wenn wir im Deutschen sagen, hey Prof, ich habe eine Frage. Und das ist dort aber irgendwie normal. Aber es gibt Lehrer, die finden das nicht angenehm normal. Also es ist total seltsam, es ist eigentlich etabliert und dennoch so eine gesellschaftliche Diskussion, ob das jetzt so sein sollte oder ob das respektlos ist. Und manche Profs sind arg dafür, manche arg dagegen. Und du musst erstmal jeden Prof kennenlernen, um zu wissen, wie du ihn jetzt ansprechen darfst, damit er nicht sauer wird. Also es ist nicht so einfach.
Ihr habt schon jetzt mega viele Vorteile oder warum ihr ins Ausland gegangen seid genannt. Was würde dir jetzt jemand sagen, wenn er euch fragen würde, ja, warum lohnt sich für mich ein Auslandsaufenthalt?
Ich würde es abhängig der Person antworten, denn es gibt Leute, für die lohnt sich ein Auslandsaufenthalt tatsächlich einfach nicht. Es lohnt sich nur, wenn du die Person dafür bist, die wirklich die Sprache kennenlernen will, die Kultur kennenlernen will oder einfach das Land kennenlernen möchte. Wenn dem nicht so ist, lass es. Es ist wirklich nicht für jeden was. Ich würde es grundsätzlich jedem empfehlen, auszuprobieren, wenn er sich unsicher ist, ob es ihm gefallen würde oder nicht. Ich kenne aber genug Charaktere, die sagen, sie interessiert es nicht, die haben keine Lust, die Sprache zu lernen und die haben dort nichts, was sie nicht auch in Deutschland haben. Dann muss es nicht sein. Es bringt dir nur Vorteile, wenn du die Person dafür bist. Das ist wie Sportarten. Klar hat Tennis zu spielen 1000 Vorteile, aber wenn du lieber schwimmen gehst, dann geh halt schwimmen. So, es ist ein doofer Vergleich, aber wenn dich die Kultur und die Sprache nicht interessiert, lass es. Und wenn du aber eine Sprache kennenlernen willst, ist es das Beste, was du tun kannst, weil du musst dir nicht aufwendig irgendwelche Apps runterladen oder Muttersprachler online suchen. Du gehst einfach auf die Straße, fängst ein Gespräch an und da ist es. Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, wenn du diesen Lifestyle liebst, wenn du neugierig bist, die Kultur probieren willst, das Essen probieren willst, die Landschaft sehen willst und reisen liebst, hat es endlos viele Vorteile.
Ich glaube, der größte Wert, der sich bietet, indem man ins Ausland geht, wäre tatsächlich mit den Menschen vor Ort in ihrem gewohnten Umfeld in Kontakt zu kommen. Viel man auch mit Austauschstudierenden, mit internationalen Studierenden in Zwickau redet. Man hat nie die gleichen Interaktionen, wie wenn man wirklich in das Land reist und dort die Menschen kennenlernt. Und dass man auch einfach mal sich selbst als internationale Person begreift und dass man sich eben mal selbst fremd in dem Land fühlt. Also so ein bisschen dieses Gefühl von fremd im eigenen Land. Ich lebe hier, ich wohne hier, ich strukturiere mein ganzes Leben hier, gehe normal zur Uni oder zur Arbeit, aber trotzdem bin ich immer eben weit von zu Hause weg, habe immer eben so eine Heimat, die nicht hier ist und weiß immer, egal wie ich mit anderen Menschen rede, irgendwie kommt es immer durch, dass ich nicht hier geboren bin. Und ich denke, dass das gar nicht mal so sehr mit anderen Sprachen zu tun hat, sondern vor allem mit anderen Kulturen. Also ich glaube, selbst wenn man ins deutschsprachige Ausland geht, hat man trotzdem schon so ein Gefühl von, okay, die Leute machen hier vieles anders als ich und es ist einfach nicht meine Heimat.
Genau, du zwingst dich halt bewusst aus der Komfortzone raus und da du ja aber so weit weg bist, kannst du auch nicht so schnell wieder in deine Komfortzone zurück. Und das, denke ich, lässt dich auch charakterlich sehr viel wachsen, weil es grundsätzlich für die meisten Menschen immer gut ist, die Komfortzone ab und an mal zu verlassen.
Sam und Elisabeth, ihr habt jetzt auch weiter im Ausland gearbeitet. Was würdet ihr sagen, was da die Besonderheit ist im Gegensatz zum Arbeiten hier in Deutschland, also wenn ihr schon in Deutschland auch gearbeitet habt?
Tatsächlich genau die gleichen Punkte, die in der Kultur generell anzufinden sind. Also jetzt spezifisch auf Spanien einfach diese Herzlichkeit. Wenn man zum allerersten Mal in die Firma reinkommt, wird man eben umarmt und das ist im Deutschen unvorstellbar, aber es ist für Spanier normal, auch wenn man Freunde von Freunden trifft, gibt man sich zuerst ein Küsschen auf die Wange. Es ist der Kulturkreis und das hört aber beim Arbeiten nicht auf. Und meine Chefin hat mich erstmal richtig herzlich in den Arm genommen, als ich ihr vorgestellt habe, wer ich bin. Und generell ist es einfach ein entspannterer Umgang miteinander. Also es stimmt jetzt nicht dieses Klischee, dass du in Spanien auch einfach 4 Stunden Siesta machen kannst und 5 Stunden zu spät auf Arbeit kommst und ist gut. Es ist schon Ordnung und Struktur und Pünktlichkeit ist auch gewünscht. Aber was halt auch stimmt, ist dieses, man kümmert sich viel mehr umeinander. Und wenn dein Sohn krank ist, dann ist es keine Frage, dann gehst du nicht auf Arbeit, dann bist du zu Hause. Und das sagt dir deine Chefin auch nochmal ausdrücklich. Und das ist in Deutschland vielleicht schon mal anders. Und generell interessiert man sich halt mehr noch für den anderen. Also vor und nach der Arbeit wird erstmal eine halbe Stunde ausgetauscht in den kleineren Unternehmen. Was denn jetzt privat in deinem Leben gerade los ist. Also ich weiß genau, dass gestern der Geburtstag von der Tochter meiner Kollegin war. Ist alles gut. So, das sind so Sachen, die würde ich in einem deutschen Unternehmen oder vielleicht auch in einem spanischen größeren Unternehmen nicht wissen. Aber wenn man hier arbeitet, ist das wahnsinnig wichtig, sich über sowas vor und nach der Arbeit zu unterhalten. Und das macht eine angenehme Arbeitsatmosphäre.
Ich kann dir da nur beipflichten. Viele Sachen, die du als kulturelle Besonderheiten für Spanien aufgezählt hast, finde ich auch in Frankreich wieder. Ich denke, bei mir ist es auch ganz besonders die unterschiedliche Zeitgestaltung beziehungsweise das unterschiedliche Verständnis von Zeit, von Arbeitszeit, was man hier bemerkt. Also, dass man zwar normal 8.30 Uhr anfängt, aber dann eben erstmal ein paar Minuten über Privates redet und dann im Laufe des Gesprächs wieder zurück zur Arbeit kommt, dass man jetzt nicht pünktlich 12.30 Uhr aufhört, sondern eben ein paar Minuten länger arbeitet, dass man dafür dann, dadurch, dass man eben in seine Mittagspause reingearbeitet hat, dass man dann auch ein paar Minuten später wieder anfängt, dass man ein paar Minuten später aufhört, dass man vielleicht auch einfach mal eine halbe Stunde ranhängt, ohne das als Überstunde zu deklarieren und dafür eben an einem anderen Tag dann etwas früher nach Hause geht. Und dass man generell auch, was Meetings beispielsweise betrifft, gut, da kommt es dann auch darauf an, mit wem man Meetings hat. Also wenn man jetzt mit irgendwelchen ChefInnen oder in meiner Situation beispielsweise mit dem Bürgermeister zu tun hat, dann sollte man vielleicht nicht sein Meeting um 2 Stunden verschieben. Aber wenn es innerhalb des Bereichs ist, dann ist das völlig in Ordnung, weil alle verstehen, dass man gerade andere Sachen zu tun hatte. Und wenn das halt für alle Beteiligten eine halbe Stunde oder auch 2 Stunden später besser passt, dann verschiebt man das eben. Und dass man generell einfach viel mehr Verständnis hat, wenn irgendjemand nicht zur Arbeit kommen kann, wenn irgendjemand gerade verhindert ist. Also das wäre wirklich eine Sache. Und das Essen. Die lange Mittagspause. Es ist vielleicht ein Klischee, aber es ist wirklich wahr. Die lange Mittagspause, wo man Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise hat. Ich merke es immer wieder, dass wir so in diesem Muster drin sind, dass wir wirklich die Zeit nehmen, um miteinander zu essen, um uns miteinander zu unterhalten. Nicht alles wie in Deutschland innerhalb von 5 bis 10 Minuten reinstopfen und dann sagen, ja, okay, jetzt können wir uns unterhalten, sondern dass man das wirklich so als kleine Smalltalk-Gelegenheit dann auch nutzt.
Klingt auf jeden Fall entspannter als in einigen deutschen Unternehmen wahrscheinlich. Was mich aber auch noch interessieren würde, in dem Zusammenhang, weil das ja auch was Besonderes ist, so im Ausland arbeiten als Student, also zumindest für Studenten, nicht die nicht euren Studiengang studieren, wie aufwendig ist das, im Ausland da an einen Job zu kommen, den man da machen kann? Und ja, was gehört da alles dazu, dann dort arbeiten zu dürfen und sowas, weil es da bestimmt ja in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Regelungen gibt, wenn man aus dem Ausland irgendwo arbeiten möchte.
Wie in Deutschland hängt das natürlich von der Branche ab. Also ich habe Kommilitonen, die haben über 50 Bewerbungen geschrieben und immer noch keine Zusage. Es gibt aber auch Nischen, da schreibst du 5 Bewerbungen, hast 4 Zusagen. Es hängt sehr davon ab. Ich würde schätzen, es ist noch ein bisschen schwieriger als in Deutschland generell, weil viele Unternehmen auch Vorurteile haben, wenn sie sehen, oh, es ist ihre dritte Sprache, es ist nicht ihre Muttersprache, kann die uns denn überhaupt helfen? Ja, sie schreibt jetzt, sie hat B2 in der Sprache, aber ist das denn wirklich so? Können wir denn mit ihr reden? Und außerdem ist gefühlt die Antwortzeit nochmal ein ganzes Stück anders, je nach Kulturbereich. Also wir in unserem Fall haben ja wirklich eine ganze Menge Länder zum Auswählen. Wir können uns ja in ganz Südamerika, in Spanien, in Portugal bewerben, wo immer wir wollen, solange es denn Spanisch oder Portugiesischsprachig ist. Und da merkt man auch, unterhalb der Länder ist es manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Und ich denke, im Schnitt ist es sogar in Spanien leichter, eine Antwort zu bekommen als in Südamerika. Dort ist es auch regelrecht normal, geghostet zu werden, wenn man den Job halt nicht bekommt, was für einen Studenten ziemlich doof ist, weil er jetzt nicht weiß, ob er noch 100 weitere Bewerbungen rausschickt oder doch lieber wartet und Hoffnung hat. Aber in Spanien zu wandern ist halt auch eine sehr hohe Arbeitslosenquote und die wollen dann natürlich lieber ihre eigenen Landsleute die Arbeitsplätze geben als irgendwelchen ausländischen Praktikanten. Zumal es bei uns, wenn wir uns bewerben, ja auch immer so wirkt wie, ja, ich bin eine deutsche reiche Frau, ich bin gelangweilt, ich will jetzt mal nach Südamerika, damit ihr mich entertaint. So kommt es halt oft rüber und dann wollen sie natürlich lieber die freie Stelle an einen ihrer Leute, wenn man das so geben. Dennoch gibt es Bereiche, wo es relativ einfach ist, einen Platz zu bekommen. Und wenn man sich dort bewirbt, wenn man dort arbeiten möchte, geht das auch. Und dann ist der andere Punkt halt die Bezahlung. Mit der Bezahlung ist es nicht immer so leicht, weil man je nach Land gegebenenfalls noch ein Konto in dem Land eröffnen muss. Spanien und Portugal ist aufgrund der EU zum Glück kein Problem, aber wenn man irgendwo in einem anderen Land bezahlt werden möchte, Bolivien, Chile, Peru, muss man entsprechend nicht nur das Visum dort beantragen, sondern auch ein Bankkonto dort eröffnen und das könnte dann schwierig werden. Und dann gibt es ja noch den Wechsel mit den Währungen und ist schon alles nicht so einfach, letztendlich aber machbar. Und die WHZ hat auch eine ganze Menge Beratungsangebote und wir können uns auch jederzeit an unsere Professoren wenden. War in meinem Fall jetzt nicht so notwendig, da ich aufgrund der EU und aufgrund davon, dass ich nicht bezahlt werde, ich mache ein komplett unbezahltes Praktikum, was andere Herausforderungen mit sich bringt, hatte ich da jetzt keine Herausforderungen und habe einfach kein weiteres Bankkonto eröffnet. Aber wir wussten, wir haben die Professoren die ganze Zeit hinter uns und es ist machbar. Es ist manchen Stellen schwieriger, aber es ist machbar.
Ich denke, dass es für uns dadurch, dass wir beide auch in einem EU-Land Praktikum machen, schon mal visumstechnisch überhaupt keine Probleme gab. Also ich habe nichts beantragen müssen, um dort zu arbeiten. Es ist immer deutlich schwieriger, wenn man ins Ausland geht. Ich musste tatsächlich ein Bankkonto eröffnen, als ich nach Frankreich gegangen bin. Es hat aber auch damit zu tun, dass du in Frankreich bezahlt wirst. Soweit ich weiß, werden nur bezahlte Praktika vergeben. Das heißt jetzt aber nicht, dass du wirklich viel bekommst, vor allem nicht, dass du damit deine Miete bezahlen kannst. Also das ist wirklich ein minimaler Betrag. Ich glaube, ein Drittel vom Mindestlohn in Frankreich, der da für PraktikantInnen gezahlt werden muss. Von daher, also es ist wirklich nichtig, aber dadurch musste ich ein Konto eröffnen und das hat soweit auch alles sehr gut funktioniert. Aber wie du schon sagtest, wir haben in Frankreich den Euro. Es ist absolut kein Problem, da innerhalb von 2 Tagen sein Konto zu eröffnen und dann damit direkt schon bezahlen zu können und auf das Konto bezahlt zu werden. Bezüglich der Praktikumssuche gibt es von unserer Fakultät aus auch diese berühmten Excel-Tabellen, wo schon einige Praktikumsplätze von früheren Studierenden drinstehen, wo man schon mal so ein bisschen gucken kann, in welche Richtung könnte ich gehen, um ein Praktikum zu machen, gerade auch je nach wirtschaftlichem Schwerpunkt, den ich gewählt habe. Wenn ich jetzt beispielsweise Logistik gewählt habe, dann sehe ich da schon bestimmte Logistikunternehmen, in denen Studierende mehr oder minder gute Erfahrungen gemacht haben. Ansonsten ist uns das relativ freigestellt. Also ich persönlich habe mein Praktikum über Indeed gefunden, weil ich das Glück hatte, dass meine Praktikumsstelle dort eben ihre, freien Stellen schaltet. Aber uns ist das wirklich ziemlich freigestellt, wie wir an das Praktikum kommen. Es wird jetzt auch nicht vorausgesetzt, dass wir Bewerbungsgespräche führen, wobei das natürlich bei den meisten der Fall ist.
Mich würde persönlich interessieren, wie der Blick halt von verschiedenen Ländern für Deutschland ist, also wie die Deutschland halt sehen. Da bekommt man ja bestimmt auch einiges mit, wenn man im Ausland so ist, mit den Leuten quatscht.
Also man muss, glaube ich, im Allgemeinen sagen, dass man jetzt nie irgendwie ganze Konversationen darum führt, was denken wir über dein Land, was denkst du über mein Land, bla bla. Der O-Ton ist immer relativ positiv, also dass alle Deutschland immer lieben und ja, bestes Land. Und weil ich bei manchen Sachen eben, man regt sich ja immer irgendwie über so ein bisschen was auf oder sagt halt so, ja, was ist hier mit der Straße? Und dann geht es immer, ja, na, du kommst aus Deutschland, reg dich nicht auf. Aber man muss halt auch anerkennen, also es glaubt einem dann immer niemand, wenn ich zum Beispiel sage, dass der Nahverkehr wesentlich schöner in Tschechien geregelt ist. Sagen immer alle, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn man dann was positiv sagt, weil es wirklich, also manche Sachen einfach besser geregelt sind, dann wird es immer abgetan, so nach dem Motto, naja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ihr seid doch hier Industrienation Nummer 1, ihr habt doch das Geld, warum ist das bei euch nicht so? Ich glaube, der Blick im Allgemeinen ist besser. Aber das ist, glaube ich, bei jedem Land so, dass wenn man die inneren Probleme oder die Unstimmigkeiten nicht kennt.
Als ich in Kanada war, habe ich festgestellt, dass die KanadierInnen selbst mich relativ wenig über Deutschland ausfragen. Die hat das jetzt nicht so interessiert. Das war eher so ein, oh cool, du kommst aus Deutschland. Wenn irgendwas ist, wenn wir ein bisschen langsamer reden sollen oder wenn du uns nicht verstehst oder so, dann sag einfach Bescheid und dann finden wir was. Aber so richtig übers Land haben wir auch nicht gesprochen. Ich hatte eine Kommilitonin, die allerdings nicht aus Kanada kam, sondern aus Kamerun, die aber in Kanada studiert hat. Und ihre erste Reaktion, als ich gesagt habe, dass ich aus Deutschland komme, war, dass Deutsche kein Französisch sprechen. Also nicht im Sinne von, wow, du sprichst so gutes Französisch. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du Deutsch bist, sondern wirklich so, nein, das kann nicht sein. Deutsche sprechen kein Französisch. Und irgendwann hat sie dann gemerkt, dass es doch einige Deutsche gibt, die Französisch sprechen. Und in Frankreich, sie haben sich manchmal ein bisschen lustig gemacht über meine Aussprache, also nicht über meine französische Aussprache, sondern wenn ich beispielsweise englische Wörter auf Englisch ausgesprochen habe, weil man im Französischen eben immer alles auf Französisch aussprechen muss, auch die englischen Wörter. Ich wurde beispielsweise nicht verstanden, als ich mir einen Rap holen wollte oder auch als ich von LinkedIn gesprochen habe, so, ah, du meinst LinkedIn? Das ist manchmal etwas frustrierend. Aber ich denke nicht, dass es bös gemeint ist. Und an sich hat man jetzt auch nicht so eine Feindschaft oder so.
Mein Fazit war, dass ich Rammstein ganz schön unterschätzt habe und Rammstein um einiges bekannter ist als erwartet. Und es super oft passiert ist, dass wir uns unterhalten haben. Ja, und wo kommst du her? Deutschland. Ah, genau wie Rammstein, oder? Ich so, ja. Okay, das ist eine der ersten Sachen, die viele, viele Leute mit Deutschland verknüpfen und das hat mich arg überrascht. Und die zweite Sache ist, dass in Chile noch viel mehr als Deutschland, also generell in Südamerika, wir sind ja auch ein bisschen rumgereist, wir waren auch in Bolivien und Argentinien, wenn man schon mal da ist, muss man es nutzen. Und immer ist dann die erste Reaktion, oh, ich gebe dir jetzt alles, was ich über Deutsch weiß. Und dann kommen manchmal Fun Facts und wusstest du, dass ihr eine Bundeskanzlerin hattet und keinen männlichen Bundeskanzler? ja, doch, habe ich mitbekommen, danke. Oder auch ganz oft das Gespräch, ah, du bist Deutsch, warte, guten Morgen, weil es so die einzige Sache ist, die sie sagen können. Und es ist in manchen Situationen unangenehm, meistens aber lustig und niedlich. Und es passiert aber jedes Mal genau das Gleiche, wenn man Leute kennenlernt. Und am Ende des Gesprächs ist dann das Fazit, oh, ich habe noch eine andere deutsche Freundin, die musst du kennenlernen. Und dann wollen die dich alle verknüpfen, weil sie anscheinend denken, dass du Sehnsucht nach deutschen Menschen hast. Oder ich weiß es nicht, aber es ist dieses Bedürfnis, dann alle Menschen in deinem Umkreis, die diese Sprache sprechen, in einen Freundeskreis zu packen.
Also mit Rammstein-Fans habe ich hier auch schon sehr, sehr viele Bekanntschaften gemacht. Vor allem in Frankreich. Ich glaube, in Kanada eher weniger. Aber in Frankreich gab es sehr, sehr viele, die dann gesagt haben, ach ja, Deutschland, Rammstein, kennst du die und die Band, die und die Metalband, die irgendwie total underground ist und die kaum jemand kennt, außer wenn man wirklich aus der Szene ist. Aber dann habe ich eben immer gesagt, ja, ist mir noch nicht untergekommen, aber cool, dass du die Musik hörst. Also ich wurde generell schon zu bestimmt 100 Bands gefragt, ob ich die jeweils kenne, obwohl ich gesagt habe, dass ich eigentlich nicht so wirklich deutsche Musik höre. Aber ich denke, Musik verbindet einfach. Musik ist eine sehr gute Möglichkeit, um Sprachen kennenzulernen und auch um einfach vielleicht andere Kulturen kennenzulernen.
Einmal war ich mit einem eigentlich guten Freund unterwegs und wir haben Musik angehört und dann meinte er, er kennt gar keine europäische Musik und dann habe ich das eingezweifelt, weil ich dachte, er kennt vielleicht viele, von denen er nicht weiß, dass es europäisch ist. Und dann hat er mir von sich aus erzählt, dass er einen französischen Künstler kennt und das ist der einzige europäische Sänger, den er kennt. Und dann hat er mir Crow gezeigt, also unseren Crow gezeigt. Und ich habe sein Weltbild zerstört, als ich ihm gesagt habe, er ist Deutsch. Er wollte mir das erst eine Viertelstunde nicht glauben. Er hat es dann gegoogelt und sein Weltbild war erschüttert.
Ja, sehr cool von euren Erfahrungen, also alles, was ihr jetzt bisher erzählt habt, zu hören. Ich hoffe, wir konnten dadurch vielleicht auch den einen oder anderen begeistern, der vielleicht auch Lust hat, ins Ausland zu gehen, aber sich noch nicht sicher ist. Und durch die ganzen Erlebnisse, die ihr gesammelt habt, durch die Informationen, was halt organisatorisch und finanziell so zu beachten ist, ist vielleicht die Hemmschwelle nochmal ein bisschen geringer für den einen oder anderen. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal jeden von euch fragen, ja, was ihr bis jetzt und auch für eure Zukunft jetzt von dem Auslandsaufenthalt mitgenommen habt.
Meine Auslandsaufenthalte haben mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich selbst auch außerhalb meiner gewohnten Umgebung lebensfähig bin, dass ich sehr selbstständig sein kann, wenn ich das möchte und dass ich auch ich bin, denke ich, sehr an mir gewachsen. Ich habe sehr gemerkt, wie ich auch selbst Initiative ergreifen kann und mich mit anderen Menschen zusammentun kann, um einfach sehr, sehr schöne Erinnerungen zu kreieren. Habe auch gemerkt, gerade weil ja bei uns auch sehr so der Fokus auf die Sprache liegt, dass es in Ordnung ist, wenn ich die Sprache nicht perfekt spreche, wenn ich nicht jeden Tag eine Verbesserung mit meinen Sprachkenntnissen bemerke, sondern dass es eben auch den einen Tag mal besser klappt und ich das Gefühl habe, ich würde Französisch muttersprachlich sprechen und dann am anderen Tag Probleme habe, mich überhaupt auszudrücken. Aber dass das völlig in Ordnung ist und dass es auch einfach eine Erfahrung ist, dass es nicht immer um Perfektionismus geht, sondern wirklich darum, dass man seine Message eben bei anderen Leuten hören lassen kann. Und generell, dass ich mich einfach mehr traue, mittlerweile Französisch zu sprechen, dass es für mich zu was komplett Normalem geworden ist, weil ich das in Deutschland nicht hatte. Ich hatte sehr, sehr wenige Menschen, mit denen ich überhaupt Französisch gesprochen habe. Und es hat eben auch immer etwas künstlich gewirkt, wenn man nicht direkt in dem Land wohnt und nicht wirklich die Sprache sprechen muss. Und so bin ich so ein bisschen gezwungen, aber habe eben auch auf der anderen Seite, um das positiver auszudrücken, die Möglichkeit, jetzt Französisch zu sprechen und einfach immer noch mehr kennenzulernen, jeden Tag dazu zu lernen.
Was ich mir mitgenommen habe, ist wahrscheinlich einfach eine ganze Menge Flexibilität und Spontanität. Da war ich vorher so ein bisschen deutscher Spießer und das ist mir dann in Chile arg auf die Füße gefallen. Dementsprechend habe ich mich angepasst und ich glaube, es ist geblieben. Diese Anpassungsfähigkeit generell, die man ja mit sich führen muss, die man schon in einem gewissen Basislevel haben muss, um überhaupt dieses Auslandssemester zu überleben. Genau, und tatsächlich auch nochmal, wie sehr man Europa wertschätzen kann. Mir war schon immer klar, dass wir recht privilegiert sind, aber mittlerweile kann ich noch ganz andere Sachen wertschätzen als die eigentlich offensichtlichen. Ich hoffe, das bleibt lange erhalten.
Das stimmt, das hast du gut gesagt. Also es ist wirklich, dass die Kleinigkeiten, auch selbst in Tschechien, was man ja nicht denkt, wo man nochmal sagt, okay, hat man sich in Deutschland irgendwie immer gar nicht so, war man, ist einem gar nicht so klar, was man da hat. Selbst das Gesundheitssystem ist in Tschechien nicht so geil. Dann, dass man sich selber über sich selber doch ein Stück weit eigentlich hinauswächst, also auch wenn man sich Sachen vorher nicht so zugetraut hat, bin ich doch jetzt selbstsicherer in mir und auch wirklich selbstständiger. Also das bringt einem schon extrem viel.
Dann nochmal vielen, vielen Dank für eure Einblicke, die ihr gegeben habt für unsere Zuhörer und auch für uns. Ja, damit würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Und für alle Zuhörer, wir hören uns dann wieder nächste Woche beim WHZ Campus Cast. Musik